Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Kann Beta-Carotin die Haltbarkeit von Solarzellen steigern und die Leistung verbessern? Dieser Frage ist ein dänisches Forschungsteam im Labor nachgegangen und wir stellen die Ergebnisse gleich vor. Wir berichten außerdem über ein Verfahren, mit dem Gesichtserkennungssysteme ausgetrickst werden können und gehen der Frage nach, was der Krach von Knallkrebsen mit steigenden Meerestemperaturen zu tun hat. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Solarzellen, da denkt man vor allem an große silberblaue Module auf Hausdächern. Doch es gibt auch andere Konzepte, zum Beispiel spezielle Plastikfolien, die Sonnenlicht in Strom umwandeln. Das Problem mit diesen organischen Solarzellen, sie sind nicht besonders haltbar. Ihre Leistung geht allzu schnell in die Knie. Ein dänisches Physikerteam verspricht nun Abhilfe mit einem speziellen Schutzstoff aus Karotten. Einzelheiten von Frank Grotelüschen.
Ihre Fabrikation ist preiswert und ihre Effizienz ist recht gut. Sie sind sehr leicht und außerdem biegsam. Das macht sie für eine Reihe von Anwendungen interessant, für die sich gewöhnliche Solarzellen aus Silizium nicht so gut eignen.
Wieder Ingman schwärmt von ihnen. Solarfolien aus Plastik, im Fachjargon organische Solarzellen genannt. Da sie dünn sind und biegsam, lassen sie sich zum Beispiel in gekrümmte Gebäudeoberflächen integrieren, aber auch in Kleidung und Rucksäcke. Den Durchbruch aber haben die stromliefernden Folien noch nicht geschafft. Und das hat vor allem einen Grund, sagt Ingman, Physikerin an der süddänischen Universität in Sønderborg.
Ihr Schwachpunkt ist die Haltbarkeit. Fällt Licht auf die Polymere der Solarzelle, reagieren sie mit Sauerstoff. Dadurch wird ein Oxidationsprozess in Gang gesetzt, der die Polymere nach und nach zersetzt. Und dann funktioniert die Zelle nicht mehr so gut.
Wie lässt sich dieser Zerfallsprozess stoppen? Bislang versuchte es die Branche unter anderem damit, die Solarzelle in einen anderen Kunststoff einzuschließen, ein Schutzmantel, der das Eindringen von Sauerstoff verhindern soll. Nur der Erfolg ist bislang eher mäßig. Durch den Schutzmantel sickert nach wie vor schädlicher Sauerstoff in die Zelle ein. Also ließ sich das Team von Wieder Ingman eine andere Strategie einfallen.
Wir dachten uns, ähnliche Prozesse finden ja auch in der Natur statt. Auch Bäume und Blätter sind organisches Material. Und ebenso wie eine Solarzelle sind sie ständig dem Licht ausgesetzt. Trotzdem hat die Natur einen Weg gefunden, dass sich die Blätter nicht so schnell zersetzen. Und zwar macht sie das durch Stoffe, die eine schützende Wirkung entfalten, zum Beispiel Beta-Carotin.
Beta-Carotin steckt nicht nur in Karotten und ist für den Menschen gesund, und zwar als Vorstufe von Vitamin A. Beta-Carotin kommt auch in den Blättern von Bäumen vor. Dort unterbindet es unter anderem die Bildung einer chemisch reaktiven Sauerstoffvariante, die den Blättern ansonsten arg zusetzen würde. Würde man also Beta-Carotin in eine organische Solarzelle einbringen, könnte es dort ebenfalls eine Schutzwirkung entfalten? Um das herauszufinden, startete Ingmans Team eine ausgiebige Versuchsreihe. Das Resultat?
Das Beta-Carotin konnte die Bildung von chemisch reaktivem Sauerstoff tatsächlich sehr schön unterdrücken. Die Zugabe einer kleinen Prise hat völlig genügt. Es reichten 3 Mengenprozent. Dadurch hat die Solarzelle nicht so schnell abgebaut. Und unterm Strich lieferte sie 6-mal mehr Leistung als zuvor.
Ein ermutigendes Ergebnis, aber einsatzreif ist die Technik noch nicht. Denn bislang konnte Wieder Ingman nur Miniaturausgaben der Carotin-Solarzelle herstellen, nur wenig größer als eine Briefmarke. Doch das soll sich bald ändern.
Das wäre die Sache, die man als nächstes machen müsste. Die Hochskalierung unserer Technik auf einen industriellen Maßstab. Aber das sollte kein Problem sein, keine wirkliche Hürde. Und dann könnten die Hersteller unsere Technik einfach übernehmen und Beta-Carotin verwenden, um ihre Zellen haltbarer zu machen.
Frank Grotelüschen über einen Karottenschutz für Solarzellen. Beta-Carotin macht Photovoltaikanlagen haltbarer und auch leistungsfähiger. Morphing, das ist ein computergenerierter Spezialeffekt in der Bildbearbeitung, bei dem ein Ausgangsbild durch gezielte Verzerrungen in ein anderes Bild überführt wird. Im Musikvideo Black or White von Michael Jackson wird dieses Verfahren unter anderem eingesetzt oder im Film Terminator 2 Tag der Abrechnung, wo sich der T-1000-Terminator aus einer sogenannten mimetischen Polylegierung in jede menschliche Gestalt verwandeln, also morphen kann. Diese Methode haben nun zwei amerikanische Sicherheitsforscher weiterentwickelt und können damit Gesichtserkennungssysteme in die Irre führen. Das hat unter IT-Experten für ziemliches Aufsehen gesorgt. Peter Welchering, warum?
Ja, letztlich, weil damit im Ergebnis dann Videoüberwachung auf Flughäfen und in Bahnhöfen regelrecht blind gemacht werden kann. Denn zur Fahndung ausgeschriebene Menschen oder Leute, die auf einer Flugverbotsliste stehen, die können dann nicht mehr automatisch von diesen Systemen erkannt werden.
Was passiert denn, wenn gesuchte Menschen automatisch erkannt werden? Wie läuft das ab?
Also die Überwachungskameras, die liefern ja ständig Bilder an einen Auswertungsrechner und auf dem ist dann eine Muster- oder auch manchmal Kantensoftware installiert, Mustererkennungssoftware installiert, also eine Gesichtserkennungssoftware und die vergleicht die reinkommenden Bilder von den Überwachungskameras mit hinterlegten Bildern, zum Beispiel mit Bildern von Leuten, nach denen eben die Polizei fahndet. Und ergibt der Vergleich der Gesichtserkennungssoftware eine große Ähnlichkeit, dann schlägt sie Alarm und Sicherheitskräfte können dann etwa den Menschen verhaften. Und dabei ist die Erkennungsrate tatsächlich seit ungefähr 3 Jahren erheblich verbessert worden, weil das Bild der Überwachungskamera mit dem hinterlegten Fahndungsfoto gleich von 2 neuronalen Netzwerken bearbeitet wird. Das erste Netzwerk, das berechnet die Wahrscheinlichkeit, mit der das Überwachungsbild Ähnlichkeiten mit dem Fahndungsfoto aufweist. Und das zweite Netzwerk, das überprüft diese errechnete Wahrscheinlichkeit nochmal. Und wenn beide Netzwerke dann hohe Ähnlichkeiten feststellen, dann gibt es Alarm. Ja, und der ist eben viel seltener falsch positiv als bei anderen Methoden.
Aber dieses System haben nun diese zwei amerikanischen Forscher quasi ausgehebelt. Wie haben sie das gemacht?
Ja genau, Steve Povolnia und Jesse Chick, das sind die beiden Forscher, die haben sich zunächst mal angeschaut, wie die Gesichtserkennung der neuronalen Netzwerke arbeitet und wie Passfotos hergestellt werden. Denn die Passfotos werden in der Regel als Fahndungsfotos verwendet. Und der Ansatz der beiden war dann, wenn bei der Gesichtserkennung der Vergleich von Überwachungsbild mit dem Fahndungsfoto nicht funktionieren soll, dann muss das Fahndungsfoto so manipuliert sein, dass der Gesuchte darauf nicht mehr zu erkennen ist. Ich muss also den Passbehörden einfach ein manipuliertes Foto vorlegen.
Aber die Mitarbeiter beispielsweise in der Passbehörde würden so ein manipuliertes Foto doch erkennen und zurückweisen. Also wenn ich einen Pass beantrage, dann sieht man es doch, oder?
Ja, kommt drauf an, wie es gemacht wird. Also bei der Methode von Povolnia und Chick, da würde ich tatsächlich ein Foto von mir, von Peter Welchring und ein Foto etwa von Ihnen, Uli Blumenthal, nehmen. Und diese Fotos, die würden dann gemorpht. Also per Verzerrung wird aus dem Welchring-Foto das Blumenthal-Foto. Und mit insgesamt 4 neuronalen Netzwerken und einem zusätzlichen Bildverifizierungssystem würde dann mein Ausgangsbild in Richtung Blumenthal-Bild so verändert, also die Gesichtszüge von Peter Welchring morphen in die Gesichtszüge in Richtung der Gesichtszüge von Uli Blumenthal, dass das Gesichtserkennungssystem mich nicht mehr erkennen würde. Der Mitarbeiter der Passbehörde, der würde das aber durchgehen lassen, denn der Mitarbeiter der Passbehörde, der sieht Peter Welchering, nicht Uli Blumenthal. Und dass das erreicht wird, damit das erreicht wird, muss das System eben mehrere 100 Rechenläufe absolvieren.
So sind gemorfte Bilder keine neue Entwicklung irgendwie? Also man kann sich doch vorstellen, dass diese Bildverifizierungssysteme solche Bilder schon erkennen können.
Ja, da gibt es Konzepte und deshalb haben sich Povolnia und Jesse Chick hier was anderes überlegt. Die verwenden unter anderem das Konzept der Gesichtseinbettung. Das heißt, mein Gesicht wird als Raum dargestellt, allerdings nicht dreidimensional, sondern gleich mit 512 Dimensionen. Und dann werden die mathematischen Abstände zwischen dem Welchering-Gesicht und dem Blumenthal-Gesicht vermessen. Und je ähnlicher die Gesichtszüge sind, umso geringer sind die mathematischen Abstände zwischen den Gesichtern. Also da werden nicht nur einzelne Pixel verglichen, sondern es werden Abstände berechnet. Aus diesen Abständen, da können dann sogar Filter oder Faltungen gemacht werden, die die neuronalen Netzwerke dann für ihre Visualisierung, für ihre Herstellung des Fotos verwenden.
Wenn nun eine Überwachungskamera Peter Welchering auf einem Bahnhof erfasst, warum erkennt das System sie dann als Peter Welchering nicht?
Ja, weil der Wahrscheinlichkeitswert zu gering ist, dass das Bild von der Überwachungskamera dem Bild von Peter Welchering ähnelt. Ein Mensch würde das erkennen, der würde von einzelnen Merkmalen ausgehen und dann einfach weitere Gesichtsmerkmale überprüfen. Die Gesichtserkennung, die nimmt das Bild aus der Überwachungskamera und errechnet darauf einen Vektor mit 128 numerischen Werten. Und in diesem Vektor stecken komprimiert alle Gesichtsmerkmale und alle Angaben, wie die vermessen wurden von meinem Gesicht. Und dieser Vektor, diese Zahlenkombination, die wird nun in ein Koordinatensystem reingesteckt. Und in dem Koordinatensystem stecken auch die Vektoren der Bilder aus der Datenbank. Je näher ein Vektor zu einem anderen liegt, desto ähnlicher ist das Bild. Und über diese Ähnlichkeitsabstände wird auch die Suche definiert. Und deshalb wird dann der Vektor, wenn tatsächlich dieser Vektor zu weit weg liegt, die Überwachungskamera, also ein Bild gemacht, das zu weit weg liegt vom Bild von Peter Welchering, das System Peter Welchering nicht erkennen.
Eine Frage der Übereinstimmung, wie man Gesichtserkennungssysteme mittels Morphing austricksen kann, das waren Informationen und Hintergründe von meinem Kollegen Peter Welchering. Nicht nur über, auch unter Wasser ist die Welt voller Geräusche. Da wird geatmet, gebohrt, geschwatzt, gekämpft und gefressen. Meeresbiologen sind nun der Meinung, dass offenbar dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Ozeantemperatur und dem Lärmpegel unter Wasser. Quasi je wärmer, desto lauter. Guido Meyer mit den Einzelheiten.
Mal abgesehen vom Ein- und Ausatmen des Tauchers, von dem Geblubber also, das wir selbst produzieren. Auch ansonsten geht es ganz schön laut zu unter Wasser.
The ocean is a very noisy place.
Der Ozean ist ein sehr lauter Ort. Die meisten Tiere unter Wasser machen Geräusche. Fische brummen und schilpen und summen und pfeifen. All diese Geräusche verraten uns, dass ein Gebiet belebt ist.
Elizabeth Fournet ist Meeresökologin am Center for Conservation Bioacoustics der Cornell University in Ithaca im US-Bundesstaat New York. Eine Kakophonie unter Wasser haben Meeresbiologen bislang als Anzeichen für ein intaktes Ökosystem gedeutet, beispielsweise ein Korallenriff. Aber es gibt noch eine Lärmquelle, deren Auftreten dieser Theorie nun zu widersprechen scheint. Das Knallen von Krebsen. Es klingt wie brutzelnder Speck in der Pfanne.
Knall- oder Pistolenkrebse öffnen und schließen ihre Scheren in sehr schnellem Wechsel. Dabei entsteht für kurze Zeit ein winziger Hohlraum im Wasser, eine Blase. Schließen die Krebse ihre Scheren, bringen sie dadurch die Blase mit einem Knallgeräusch zum Platzen.
Der Meeresbiologe Aaron Mooney von der Woods Hole Oceanographic Institution im US-Bundesstaat Massachusetts nimmt seit 8 Jahren die Geräusche dieser Knallkrebse in der Karibik rund um die amerikanischen Jungferninseln auf. Ihm war aufgefallen, dass es in wärmeren Karibikregionen lauter zuging. Und so wollten die Wissenschaftler diesem Verhalten im Labor auf den Grund gehen. Sie haben eingefangene Knallkrebse auf 3 Aquarien verteilt. Eine mit einer Wassertemperatur von 10 Grad Celsius, eine mit 20 Grad, eine mit 30 Grad.
We noticed there was a real correlation between.
Wir haben einen Zusammenhang festgestellt zwischen der Wassertemperatur und dem Verhalten der Knallkrebse. Sie öffnen und schließen ihre Scheren öfter, wenn die Temperatur steigt. Sie knallen seltener, wenn die Temperatur sinkt.
Heißt das nun, dass die Krebse regelrecht aufblühen und aktiver werden, wenn die Temperatur steigt?
Es ist kompliziert. Wir sind nicht ganz sicher, wieso die Tiere ihr Verhalten ändern. Dass sie häufiger knallen, steht nicht notwendigerweise im Zusammenhang mit einer gestiegenen Vermehrungsrate oder einer erfolgreicheren Abwehr ihrer Feinde. Wir glauben eher, dass die erhöhte Knallrate unfreiwillig passiert. Dass die Krebse nicht kontrollieren können, wie sie auf Temperaturveränderungen reagieren.
Auch werfen diese Beobachtungen ein neues Licht auf die bislang gültige Theorie, wonach es einem Riff besser geht, je lauter es in seiner Umgebung ist. Denn Korallen vertragen keinen Anstieg der Ozeantemperatur, bevorzugen es kälter und damit aus Knallkrebsperspektive leiser. Und noch eins kommt hinzu.
Knallen die Krebse lauter, dürfte das künftig die Kommunikation anderer Tiere untereinander erschweren. Sie können sich schlicht nicht mehr hören. Es wird die Klanglandschaften der Ozeane für immer verändern, wenn es wärmer wird.
Der Krach der Knallkrebse. Mit den Temperaturen steigt der Lärm auch unter Wasser. Ein Beitrag von Guido Meyer. Versteinerte Knochen erlauben tiefe Einblicke in die Evolution der Menschheit. Jahrzehntelang geschah dies nur mit Hilfe der Anatomie. Seit einigen Jahren hat sich die Paläogenetik als ergiebige Analysemethode etabliert, ebenso die Untersuchung mit Hilfe stabiler Isotope. Jetzt kommt ein weiteres Verfahren hinzu, die Proteomik. Michael Stang mit einem Beispiel, wie die Analyse alter Eiweiße Fragen zu menschlichen Verwandtschaftsbeziehungen beantworten kann.
1994 stießen Archäologen bei Ausgrabungen im spanischen Atapuerca auf 170 Fossilienreste einer bis dato unbekannten Frühmenschenart. Die versteinerten Knochen waren gut 800.000 Jahre alt und wurden unter dem Namen Homo antecessor wissenschaftlich beschrieben. Doch wo genau diese Art im Stammbaum des Menschen zu verorten ist, war bislang unklar. Für eine anatomische Vergleichsanalyse waren die Fossilien zu fragmentiert, für eine DNA-Analyse zu alt. aber nicht zu alt für eine Proteinanalyse, so Frido Welker.
Wir interessieren uns für den Zustand alter Proteine in Frühmenschenfossilien. Wir schauen also, welche Informationen wir daraus noch lesen können, etwa wie nah einzelne Menschenarten miteinander verwandt sind.
Der Forscher der Universität Kopenhagen hatte bereits im vergangenen Jahr nachgewiesen, dass sich diese Moleküle sehr lange halten können, und zwar vor allem in den Zähnen, dem härtesten Material des menschlichen Körpers. Im Zahnschmelz sind die Proteine dicht gepackt und damit offenbar vor vielen Umwelteinflüssen wie Temperatur oder Feuchtigkeit geschützt. Die Gesamtheit der Proteine, das Proteom, kann demnach sowohl etwas über ein Lebewesen selbst als auch über seinen Platz im Stammbaum verraten. Im Rahmen eines internationalen Forschungsprojekts erhielt Frido Welker nun ein etwa 1 Quadratzentimeter großes Stück eines Zahns aus Atapuerca. Mithilfe einer speziellen Massenspektroskopie konnte er tatsächlich noch alte Proteinstrukturen in dem 800.000 Jahre alten Zahn nachweisen. Klar ist nun etwa, dass dieser von einem Mann stammte.
Die aktuelle Sequenz von Homo antecessor können wir nun mit dem Proteom anderer Menschenarten vergleichen.
Das war aber erst der Anfang einer groß angelegten Analyse. In einem weiteren Schritt untersuchte der niederländische Wissenschaftler einen Zahn aus dem georgischen Dimanisi, der Art Homo erectus zugerechnet wird und wesentlich älter ist, nämlich gut 1,7 Millionen Jahre. Auch hier konnten Frido Welker und seine Kollegen noch Proteinstrukturen rekonstruieren. Nun wollten sie diese alten Daten mit denen anderer Menschenarten vergleichen, also neben Homo erectus auch mit denen der Neandertaler und Homo sapiens. Damit hofften die Forscher endlich, die Frage zu beantworten, wie nah die Vertreter von Homo antecessor mit uns heutigen Menschen verwandt sind und ob sie vielleicht sogar in unserer direkten Ahnenreihe stehen.
Bei Homo antecessor handelt es sich um eine Schwestergruppe des letzten gemeinsamen Vorfahren von Homo sapiens und vom Neandertaler. Es ist also offenbar kein direkter Vorfahre von uns. Mithilfe unserer Methode können wir aber nun tatsächlich die alten Biomoleküle analysieren und vielleicht die Verwandtschaftsverhältnisse aller Arten der Gattung Homo aufdröseln.
Nachdem die Stammbaumanalyse geklärt war, konzentrierte sich Frido Welker noch auf einige Details. Beim Vergleich der alten Proteome sah er, dass eine der klassischen anatomischen Neandertaler-Eigenschaften, das vorspringende Gesicht, gar kein altes Merkmal ist, sondern ein recht modernes. Im Gegensatz zum flachen Gesicht, das Anthropologen bei Vertretern von Homo sapiens bislang als neue anatomische Eigenschaft einordneten.
Die Entwicklung des angeblichen modernen menschlichen Gesichts ist also schon viel früher passiert, als viele das bislang gedacht haben.
Zwar ist der Informationsgehalt des alten Proteoms nicht ganz so groß wie der des Erbmoleküls DNA, dennoch kann diese Methode sehr weit in die Vergangenheit blicken, rund 4-mal so weit wie die Paläogenetik. Zwar ist die Proteomik eine noch recht junge Disziplin, aber schon jetzt zeigt sie, dass dieses Verfahren durchaus etwas Klarheit in den mitunter unübersichtlichen Stammbaum der Menschheit bringen kann.
Mysteriöser Frühmensch Michael Stang über die Klärung von Verwandtschaftsverhältnissen im menschlichen Stammbaum mit Hilfe der Proteomik. Und wir machen weiter mit den Meldungen heute von und mit Lennart Pyritz.
Bei schweren Covid-19-Verläufen ist die Immunreaktion gestört. Meist geht eine Infektion mit SARS-CoV-2 mit milden Symptomen einher. Mitunter kommt es aber zu schweren Verläufen. In diesen Fällen scheint das Immunsystem der Betroffenen zwar zu reagieren, allerdings ineffektiv. Ein Forschungsteam legt jetzt im Fachjournal Cell neue Erkenntnisse zu diesem Phänomen vor. Der Studie zufolge werden zwar auch bei schweren Verläufen sogenannte myeloide Zellen, ein bestimmter Typ von Immunzellen, aktiviert, gleichzeitig gibt es aber viele unreife Zellen, die eher hemmend auf die Immunreaktion wirken. Das Immunsystem steht sich also offenbar in einer Dauerschleife aus Aktivierung und Hemmung selbst im Weg. Dadurch komme es womöglich zu einer unzureichenden Immunantwort gegen das Coronavirus bei gleichzeitiger starker Entzündung im Lungengewebe. Die Befunde deuten darauf hin, dass es therapeutisch sinnvoll sein könnte, die funktionsgestörten Immunzellen zu unterdrücken oder umzuprogrammieren. Neuguinea ist weltweit die Insel mit der größten Pflanzenvielfalt. Beinahe 14.000 Arten umfasst die Liste, die ein Forschungsteam in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Nature vorlegt. Damit ist die Flora der Pazifischen Insel um etwa 20% reicher als die von Borneo oder Madagaskar. Die Forschenden hatten botanische Daten zu Neuguinea aus Online-Katalogen und anderen Sammlungen kombiniert und von einer Expertengruppe prüfen lassen. Fast ein Drittel auf der Liste sind Bäume. Die artenreichste Familie bilden aber die Orchideen. Der Studie zufolge sind knapp 70% der Pflanzen Neuguineas endemisch, kommen also ausschließlich auf der Insel vor. Naturzerstörung und Zoonosen hängen zusammen. Wo der Mensch natürliche Ökosysteme besiedelt oder in Agrarland umwandelt, steigt das Risiko, dass Krankheitserreger von Tieren auf den Menschen überspringen. Denn an diesen Orten leben mehr tierische Überträger von Zoonosen als in unberührten Gegenden, sowohl bezogen auf den Anteil an der Artenvielfalt als auch die Individuenzahl. Davor warnt ein Forschungsteam in der Fachzeitschrift Nature. Am stärksten ist der Effekt demnach bei Nagetieren, Fledermäusen und Sperlingsvögeln ausgeprägt. Die Untersuchung zeige, dass landwirtschaftliche und städtische Ökosysteme stärker im Hinblick auf Zoonosen überwacht werden sollten, so die Forschenden. Einsamkeit ist nicht gleich Einsamkeit. Einsamkeit wird je nach Alter unterschiedlich empfunden. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam im Fachblatt BMC Public Health. Zwar zeigte sich in der Studie, dass einige Faktoren altersunabhängig mit Einsamkeit verbunden wurden, zum Beispiel allein zu leben. Andere Faktoren waren dagegen nur in bestimmten Altersgruppen mit Einsamkeit assoziiert. Bei jungen Erwachsenen war das etwa der Kontakt zu Freunden, bei Erwachsenen mittleren Alters der Beschäftigungsstatus und die Häufigkeit von Familienkontakten. Bei noch älteren Personen war die wahrgenommene Gesundheit ausschlaggebend. Die Forschenden vermuten, dass sich Menschen einsam fühlen, wenn ihre Situation von der jeweiligen Norm für ihre Altersgruppe abweicht. Es gebe daher keinen einheitlichen Ansatz, um Einsamkeit über alle Altersklassen entgegenzuwirken, schlussfolgern die Forschenden. Fast ein Drittel der Menschen in Afghanistan könnte bereits mit SARS-CoV-2 infiziert gewesen sein. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Der Gesundheitsminister des Landes habe gestern die Zahlen vorgestellt und sich dabei auf eine von der WHO geförderte Antikörperuntersuchung mit knapp 10.000 Teilnehmenden im ganzen Land berufen. Demnach haben sich gut 30% der Bevölkerung mit dem Virus infiziert. Das würde etwa 10 Millionen Menschen entsprechen. Von anderer Seite bestätigt wurden die Zahlen bislang offenbar nicht.
Soweit unsere Meldung aus der Wissenschaft heute von und mit Lennart Pyritz.
Sternzeit, 6. August. Die Priesterin und der Lauf des Mondes. Heute und morgen Nacht nähert sich der abnehmende Mond dem Planeten Mars, der auffallend rötlich leuchtet. Den Lauf des Mondes über den Himmel haben schon sumerische Priesterinnen und Priester verfolgt. Um das Jahr 2300 vor Christus war Enheduanna die führende astronomische Priesterin in Mesopotamien. Sie war die Tochter des Königs Sargon und stand dem Tempel der Mondgöttin Nanna in der Stadt Ur vor. Auf Keilschrifttafeln sind viele Gedichte und Tempelhymnen von Enheduanna überliefert. In einem Text beschreibt sie, wie sie den Lauf des Mondes beobachtet, der die kosmische Ordnung vorgebe. Der Mond spielte offenbar schon damals mit seinem monatlichen Lauf um die Erde eine Rolle als Taktgeber des Kalenders. In einem anderen Vers geht es darum, wie man die Bewegung der Sterne ausmisst und die Erde erkundet. Enheduanna betrieb sowohl Astronomie als auch Landvermessung und Ackerbau. In einem längeren Gedicht preist sie die Göttin Inanna, die am Himmel als Planet Venus leuchtet. Schon damals war den Sumerern bekannt, dass die Venus mal als Abend- und mal als Morgenstern leuchtet. Enheduanna heißt wörtlich übersetzt »führender Schmuck des Himmels«. Sie steht am Beginn einer 500 Jahre andauernden Periode, in der immer Königstöchter die Hohepriesterinnen des Mondtempels gewesen sind. Sie gilt als die erste Gelehrte der Menschheitsgeschichte, von deren Schriften wir Kenntnis haben. Im Jahr 2015 benannte die Internationale Astronomische Union einen Krater auf dem Merkur nach Enheduanna.
In Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr geht es um mögliche betriebsbedingte Kündigungen bei der Lufthansa und die Kanaren, die Urlauber gegen mögliche Corona-Kosten versichern wollen. Und in Forschung aktuell morgen berichten wir über die Entwicklung eines russischen Impfstoffs gegen SARS-CoV-2. Das war Forschung aktuell, am Mikrofon heute Uli Blumenthal.